Sie hörten so lange wie möglich ein Kurzhörstück von Gerhard Rühm. Dieses und 39 weitere Minuten der Rühmschen Kurzhörstücke können Sie rund um die Uhr über ein Poesietelefon abhören. Wenn Sie jetzt Lust auf mehr dieser Stücke bekommen haben, hier die Nummer.
01 1 5 5 5.
Alle Kurzstücke sind aus der ersten Folge von Rühms kurzen Hörtexten entnommen. Das Poesietelefon ist Teil der Ausstellung Replay, Anfänge internationaler Medienkunst in Österreich, die noch bis 6. August in der Generali Foundation im 4. Wiener Gemeindebezirk geöffnet hat. Den Audioteil dieser Ausstellung gibt's natürlich auch bei Kunstradio online abzurufen unter www.kunstradio.at. Für besonders Interessierte ist auch ein umfangreicher Katalog zur Ausstellung erschienen, den Sie vor Ort beziehen können. In einer sechsteiligen Serie bis Ende Juli wird die Ausstellung in das Medium Radio ausgedehnt. Anhand von Hörbeispielen und Künstlerinnen-Statements zeichnen wir die Geschichte und verschiedene Aspekte der Soundart der 70er Jahre nach. Und damit nicht zuletzt auch die Geschichte dieser Sendung, des Kunstradios und der Radiokunst.
Replay. Soundarbeiten bildender Künstlerinnen. Die 70er Jahre. Eine Kunstradioserie zur Ausstellung Anfänge internationaler Medienkunst in Österreich in der Generali Foundation Wien. Eine Sendung von Heidi Grundmann, präsentiert von Andreas Wolf. Teil 2. Sound als Skulptur.
I consider myself to be a sculptor. I'm actually a sculptor. I was trained as a sculptor, and all the work I've done, really, since having, say, left the institution where I was woodly trained, was actually, and still is, a question in the nature of sculpture.
Er betrachtet sich als Bildhauer, immer noch als Bildhauer. Und alle seine Arbeiten seien eine Auseinandersetzung mit der Frage, was eine Skulptur ist. Das sagte der britische Künstler Bruce MacLean 1978 in Wien. An diesem Statement ist weiter nichts ungewöhnlich, wäre Bruce MacLean mit Skulpturen aus Metall, Holz, Stein oder Plastik bekannt geworden. Aber er wurde es mit seinen Performances, die er mit seinen Künstlerfreunden zumeist in Businessanzügen machte. Mitte der 60er Jahre studierte der Künstler Bildhauerei an der berühmten St. Martin's School in London, wo auch andere wichtige Vertreter der Performancekunst an einem neuen Verständnis der Skulptur und einer als Skulptur verstandenen Audioart arbeiteten.
What actually got me involved in performance art was the fact that we used to have a situation in St. Martin's School of Art where you might be selected to present your sculpture. You know, you put your sculpture in a room, they clear the room, you put the sculpture where you wanted, on the floor, the wall, and the street, and the, doesn't matter. Usually it was in the middle of the room, or somewhere near the middle. And then, say, 10 or 12 members of staff would come in with some, maybe 20 students, and then the staff would go through this ritual of performing around the sculpture, and it seemed to me the sculpture was only a catalyst for them to perform. You know, they would sort of bend down and look at it and discuss it, and there was a whole kind of behavior pattern. That's why I got actually interested in performance.
In der St. Martin's School konnte man jederzeit dazu verdonnert werden, seine Skulpturen zu präsentieren. Man musste sie in einem Raum arrangieren und platzierte sie dort, meist in der Mitte. Dann erschien der Lehrkörper, gefolgt von einer Gruppe Studenten, und rund um die Skulptur begann eine Art von Ritual, eine Aufführung, eine Performance aus Bewegung, Verbeugungen, Gesten des Anschauens und so weiter. Es war dieses Ritual, für das die Skulptur nur als Auslöser diente, das Bruce MacLean zur Performancekunst brachte. 1968 arbeitete er kurz mit Gilbert und George zusammen, unter anderem an einer Interviewskulptur, und begründete dann mit Paul Richards und anderen die legendäre Poseband Nice Style, die schließlich am Druck des Kunstbetriebes, dem sie sich eigentlich entgegenstellen wollte, zerbrach. 1978 tat sich Paul Richards noch einmal mit Bruce MacLean zusammen. In einem Performance-Projekt, zu dem Michael Nyman die Musik beitrug, wollten die beiden all ihre künstlerischen, aber durchaus auch politisch verstandenen Intentionen noch einmal bündeln, indem sie sich, zum Teil mit Humor, vor allem auch gegen das traditionelle Bild vom Künstler und seinem Meisterwerk wendeten. Der Titel: The Masterwork Award Winning Fish Knife. Das Masterwork erschien auf einer Kassette der als Kunstwerk verstandenen Edition Audio Arts von Bill Furlong, der seine Arbeit ebenfalls als skulptural begreift. Das besagte Masterwork wurde übrigens auch in Österreich gezeigt. Zum einen als Soundtrack von Michael Nyman und seiner Band, zum anderen als skulpturale Lesestruktur.
What is the point of putting together all this energy and technology and ending up with something which is incredibly diminutive? There is no way that I can move with any ease of mobility in that field to mankind. Six. I just can't compete.
Masterwork Award Winning Fish Knife von Bruce MacLean und Paul Richards. Die Musik von Michael Nyman. Klingt nach Nyman und kulinarischem Minimalismus.
Während der vergangenen 10 Jahre sind die überraschendsten Dinge mit dem Begriff Skulptur belegt worden. Enge Korridore mit TV-Monitoren an ihren Enden, große Fotografien, die Wanderungen und Ausflüge dokumentieren, Spiegel, die in seltsamen Winkeln in ganz gewöhnlichen Räumen angeordnet worden sind, Linien, die vorübergehend in den Sand der Wüste gezeichnet wurden. Nichts von all dem, so schien es, konnte den Anspruch darauf erheben, zu Recht mit dem Begriff Skulptur bezeichnet zu werden, außer dieser Begriff wird bis über seine Grenzen hinaus strapaziert.
So ungefähr schrieb Rosalind Krauss in ihrem einflussreichen 1978 erschienenen Essay Sculpture in the Extended Field. Sie unternahm dabei den Versuch, den Skulpturbegriff der Moderne dem erweiterten Begriff der Postmoderne entsprechend als eine von mehreren Möglichkeiten zu positionieren. Dieser einflussreiche Essay ging aber wesentlich weniger weit, als viele Künstlerinnen in ihrer, auch als Theorie verstandenen Praxis, seit langem bereits gegangen waren.
Well, my first show in California was in 1960, and I made holes in the ground in California. I blew craters. I thought that I was making each crater with a specific piece of sculpture. What it turned out was that 8 years later, I realized that it was the idea of blowing it up was the. But I did that for a while and was doing some drawings. Came back to New York from California. I was raised in New York. And began to do a lot of social paintings for children and all. I was very angry with the art world. And then slowly I began to re-enter the art world as typical artist.
Lawrence Wiener, der Sprache und Musik als skulpturales Material betrachtet, zählte anfangs zu jenen Künstlerinnen, die in die Landschaft eingriffen. Um 1960 sprengte er Krater in die kalifornische Erde. 8 Jahre später realisierte er, dass das Wesentliche an diesen Arbeiten nicht die Krater selbst waren, sondern die Idee des In-die-Luft-Jagens. Nach seiner Rückkehr nach New York arbeitete er zunächst mit Kindern. Vom Kunstbetrieb wollte er wie viele seiner Kollegen zunächst einmal nichts mehr wissen.
I had a show in 1964 of a series of paintings with Seth Siegler on 56th Street. They were all different sizes, all different shapes, but all the same price. And they were all about the image on the television at night when it was off, which is the test pattern. And there were different materials. There were some three-dimensional. In 65, I had another show of the same kind of paintings. I began to work onto that idea that it was essentially the idea of the paintings. And I'd be doing a series of paintings of removing parts of the painting.
In einer von Seth Siegelaub gemeinsam mit den Künstlern organisierten Ausstellung zeigte er schließlich eine Serie von Bildern, die sich in unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Form und unterschiedlichem Material mit dem Fernsehtestbild auseinandersetzten. Die Bilder hatten alle den gleichen Preis.
But slowly I realized that my problem was that the paintings were functioning, but they were not going anyplace. And I was really a sculptor. I was much more involved in different materials than just paint. But if you look at the first book I printed, which was in 1967, 68, a lot of the pieces are all to do with the material qualities of paint. And then it just sort of moved on to where it is, where it became obvious that the building the piece was okay, but the language was sufficient.
Weitere Auseinandersetzungen mit dem gemalten Bild führten dazu, dass Wiener dem Bild immer mehr Teile wegnahm. Wiener wurde klar, dass er nicht weiterkam und sein Hauptinteresse eigentlich das eines Bildhauers war. So gelangte er zu jener Erkenntnis, die später als einer der berühmtesten Statements in die Geschichte einging. Dass es zwar in Ordnung ist, eine Arbeit aus Materialien zu realisieren, dass im Grunde die Sprache aber ausreicht.
Erstens, der Künstler kann die Arbeit machen. Zweitens, die Arbeit kann von einer anderen Person hergestellt werden. Drittens, die Arbeit muss nicht hergestellt werden. Jede dieser Möglichkeiten ist gleichwertig.
Well, I always list the materials of the work as language plus the materials referred to. Because that's what it is. When you see a glass of beer, you think in your head, glass beer. And to use that is sufficient for me. Because it's a universal. It doesn't matter to me if the wood is Japanese wood or German wood. Unless it does matter, and then I'm quite specific in the language. And everyone, it's most of the pieces that I've been doing for the last 15 years, everyone knows what the material looks and feels like. They're not exotic materials. So the work is language plus the materials referred to.
Wenn man ein Glas Bier sieht, denkt man in seinem Kopf, Glas Bier. Und das reicht. weil es überall gilt und es keine Rolle spielt, ob das Wort japanisch oder deutsch ist. Bei den meisten Arbeiten, die Lawrence Wiener gemacht hat, weiß jeder, wie sich das Material, auf das sich die Sprache, die er verwendet, bezieht, aussieht, wie es sich anfühlt. Um die Vorstellung im Kopf seiner Hörer in Bewegung zu setzen, verwendet Wiener gesprochene, manchmal gesungene Sprache und Musik.
I would say that anything that's presented is image. I'm not an art historian, but I consider myself a legitimate visual artist. And my use of language means that you always see the object.
Wiener ist der Auffassung, dass alles, was präsentiert wird, ein Bild ist. Folgerichtig betrachtet er sich ausschließlich als bildender Künstler, der von sich sagt, die Art, wie ich Sprache verwende, bedeutet, dass man den Gegenstand immer vor sich sieht.
Having been done at. Having been done to. 1. Having rolled before incarceration. 2. Being rolled during incarceration. 3. Rolling after incarceration. 4. Having shown before mutilation. 5. Being dulled during mutilation. 6. Dulled after mutilation. 7. Mobile before relegation. 8. Moving during relegation. 9. Stationary after relegation. 10. Having spread before binding. 11. Spreading during binding. 12. Standing after binding. E. G. B. D. F. F. A. C. E.
Mi. Sol. Si. Re. Fa. Fa. La. Do. Mi.
A, B, C, D, E, F, G.
A, B, C, D, A, F, G. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol.
1. Having rolled before incarceration. Before incarceration. 2. Being rolled during incarceration. During incarceration. 3. Rolling after incarceration. After incarceration. 4. Having shown before mutilation. Before mutilation. 5. Being dulled during mutilation. During mutilation. 6. Dulled after mutilation. After mutilation. 7. Mobile before relegation. Before relegation. 8. Moving during relegation. During relegation. 9. Stationary after relegation. After relegation. 10. Having spread before binding. Before binding. 11. Spreading during binding. During binding. 12. Standing after binding. After binding. E. G. B. D. F. F. A. C. E.
Ich betrachte mich selbst als Bildhauer, weil ich mit räumlichen Aktivitäten und Verhalten beschäftigt bin. In den vergangenen Jahren hat meine Arbeit die Form von skulpturalen Installationen und Zeichnungen mit Sound angenommen. Meine Verwendung von Sound als Material für bildende Kunst begann 1969, als mir klar wurde, dass der Hörsinn die adäquateste Möglichkeit der skulpturalen Wahrnehmung darstellt. Anders als das Sehen, das sukzessiv und frontal ist oder flach, entspricht das Hören insofern am ehesten der Skulptur, als es simultan und rund ist, Das Hören ist imstande, skulpturale Vorstellungen zu vermitteln, im Ganzen auf einmal auf den Betrachter gerichtet. Von der a priori Form bis zur Wahrnehmung eine formale Integrität bewahrend. Der Umstand, dass der Gegenstand der Wahrnehmung nicht visuell abgeleitet ist, schließt ihn aber keineswegs aus dem Bereich der bildenden Kunst aus. Es scheint, dass wir all unsere räumlichen Erfahrungen auf eine visuelle Erfahrung beziehen. Auch über die auditiven Wahrnehmungen des Raums denken wir letztlich in visuellen Begriffen.
Das schrieb Michael Brewster, der 1979 eine seiner Acoustic Sculptures in Wien installierte. Diese Acoustic Sculptures, die man heute als interaktiv bezeichnen würde, sind nur in jenem Raum erfahrbar, für den sie entwickelt worden sind. Räume zum Erklingen bringt auch der Amerikaner Terry Fox, der während der 70er Jahre immer wieder auch in Österreich war und hier einige seiner Performance-Installationen machte. Die Dauer war häufig von überraschenden Parametern abhängig, zum Beispiel vom Ladezustand einer Autobatterie oder, wie bei der Performance Wiener Ring, in der Wiener Modern Art Gallery vom Verdampfen des Wassers in mehreren Teekesseln.
I always use sound in my performance, and sometimes it was a lack of sound. But, like, for instance, in the performance I did in 1970 with Boys, my part of the performance was visual, but it was primarily sound. It was all sound. I had large pipes that I struck and amplified and put through glass on acoustically dead spots on the glass. And I've always used sound in that way, but it was never the primary method of communication. But I think it's very good. I think it's a very good way of communicating, and it's not explored too much.
Immer wieder verwendet Fox Geräusche in seiner Arbeit, selbst dann, wenn es sich um das Fehlen von Geräuschen handelt. Geräusche und Töne waren zwar nie das ausschließliche Kommunikationsmittel selbst, aber sie sind sehr wichtig für die Kommunikation und sie sind noch nicht genügend erforscht, meinte Fox in einem Interview 1977 und ging auf die Klavierseiten ein, die er verwendete, um Neues zum Thema Raum zu entdecken.
Now with the piano wires, I think is a way to discover new things about spaces. It's possible to actually resonate the space. You can find acoustically resonant parts of a room, attach the wires to them, and you're actually resonating the room. The wires are just the tool used to resonate the room, resonate the window frame or the radiator, like that. And that's really interesting for me. A sound that creates a big volume. You can fill a room with a volume of sound. Or you could reduce the size of a room with very high-pitched, dry sound. I think there are all kinds of sculptural ways to use sound.
Die gespannten Saiten sind für Fox nur Werkzeuge, um den Raum zum Schwingen zu bringen. Einen Fensterrahmen zum Beispiel oder einen Heizkörper klingen zu lassen, und zwar mit Tönen, die ein großes Volumen haben, mit denen man dann den ganzen Raum füllen kann. Umgekehrt kann man einen Raum mit gewissen hohen Tönen verkleinern, meint Fox, und spricht von einer sehr skulpturalen Verwendung von Klang.
It's like one thing, I've never used language in my performance, language in terms of words. Sound is like a very pure type of a language, because you don't need intelligence, you don't need understanding. You just need eardrums. It's really all you need, and a skeletal system, a diaphragm in your stomach, and then you're able to receive it.
Fox hat in seiner Arbeit nie Sprache im Sinne von Worten verwendet. Sound ist für ihn eine sehr reine Art von Sprache, für die man keine Intelligenz braucht, kein Verstehen. Alles, was man braucht, sind Trommelfelle, ein System von Knochen, ein Zwerchfell, und schon kann man diese Sprache empfangen. Aus einem Katalogtext des Schweizer Ausstellungsmachers Martin Kunz.
Schon in frühen Aktionen setzt Terry Fox akustische Elemente als essentiellen Teil der Aktion ein. Wie zum Beispiel 1970 in der gemeinsamen Aktion mit Joseph Beuys mit dem Titel Isolation Unit. Sein Einsatz von akustischen Mitteln ist nie ein Versuch, Musik zu machen oder im Sinne einer Innovation im Bereich der Musik deren Spektrum zu erweitern. Terry Fox arbeitet mit Akustik als Schall, als Klang, der von den betreffenden Räumen, innerhalb denen der Schall entsteht, produziert wird. Er macht also die Räume zu einem Klangkörper und tritt nur als Auslöser dieser Klänge auf. Die Räume, die Eigenarten, die Geschichten der Räume werden zum Sprechen gebracht und ersetzen den Spieler, der eine Geschichte offenbart. Damit bleibt Terry Fox mit dieser Arbeit im Kontext der bildenden Kunst, der einen ganz großen Bereich, die Akustik in ihrer räumlichen Qualität öffnet. Man darf seine Arbeit natürlich auch im Kontext mit der Musikentwicklung sehen, sofern man sie als bewusste Zurückweisung der Musik im Rahmen einer Arbeit mit Akustik sieht. Es ist also auch in diesem Kontext eine radikale Arbeit und kehrt John Cages Slogan Any sound is music nicht um, sondern auf den Kopf. Nicht alle Musik ist Ton, sondern der gesamte Tonbereich ist nicht bloß als solcher Musik.
But it came from being a sculptor living in Paris in 68 and witnessing direct confrontations and direct meetings between people that didn't have the media to translate. There actually it was person to person types of situation. And then moving back to San Francisco, I did street theater for a year, and then all the time making my own sculptures, which were dealing with water and fire and wind. And finally, my last piece I did with fire was a live piece, and it was about the Vietnam War at the Berkeley Art Museum, where I destroyed all the jasmine plants in front of the museum with a flamethrower. And that was the last sort of sculpture, and also the first performance, because there were maybe 200 or 300 people there. It was an opening when I did it. And from then, from that moment, I started doing things in front of people, making, which for me at the time was creating my sculpture in front of people.
1968 arbeitete Terry Fox in Paris und wurde dort Zeuge der politischen Auseinandersetzungen, die als sehr direkte Konfrontation zwischen Menschen erlebte, die keine Medien als Vermittler brauchten. Zurück in San Francisco machte Fox Straßentheater und gleichzeitig Skulpturen, die mit Wasser, Feuer und Wind zu tun hatten. Seine letzte Arbeit mit Feuer und zugleich seine erste Performance war eine Live-Aktion zum Vietnamkrieg vor dem Museum in Berkeley, wo er mit einem Flammenwerfer die Pflanzen vor dem Gebäude verbrannte. Von da an arbeitete Fox vor Publikum und definierte seine Arbeit als das Schaffen von Skulpturen vor einem Publikum.
Instead of staying home in my studio, creating a sculpture and then letting the sculpture go into another context, I wanted to become responsible for the context of my work. Thank you.
Terry Fox hat in San Francisco häufig mit Tom Marione zusammengearbeitet, der von einer minimalistischen Skulptur herkam, aber auch eine Violinausbildung genossen hat. Marionis vielleicht bedeutendste künstlerische Arbeit ist das MoCA, das Museum of Conceptual Art, das er 1970 in San Francisco gegründet hat, als einen Ort, an dem auch andere Künstlerinnen arbeiten und ausstellen konnten.
MoCA, Museum of Conceptual Art, gegründet 1970, funktioniert als ein soziales und öffentliches Kunstwerk, kein Objekt, sondern ein Ort. Erdgeschoss, Green Spa, der Salon des MoCA.
So lautet eine Bildlegende in einem Werkverzeichnis von Tom Marione. Breen's Bar war jahrelang jeden Mittwoch zwischen 4 und 6 Uhr Schauplatz der sogenannten Café Society, einer weiteren sozialen Skulptur des Künstlers, die in anderen Versionen zum Beispiel den Titel Drinking Beer with My Friends is the Highest Form of Art trug. Auch in Österreich gab es übrigens Versionen dieser spezifischen Skulptur, zum Beispiel in der Wiener Sezession.
One Second Sculpture, San Francisco, 1969.
One Second Sculpture, 1969, Aktion San Francisco, Instrument aus einem Metallmessband. Das Instrument öffnet sich in einer Sekunde wie eine Feder und macht dabei ein lautes Geräusch. Das Objekt verlässt die Hand des werfenden Künstlers als einen Kreis, macht eine Zeichnung im Raum und fällt als Linie zu Boden.
Sunday Scottish Landscape, Edinburgh, 1972. Drawing a line as far as I could reach until the pencil was used up. Edinburgh, 1972. So I began to make sound pieces in 1969, and in 1970 the first show that I organized was Sound Sculpture, and I invited 9 artists to make sound works. And it's kind of started with me that way. But I thought of a sound as a material for sculpture, like physics, the way a scientist would deal with sound rather than a musician.
Schon die zweite Ausstellung, die Tom Marione 1970 in seinem neu gegründeten Museum of Conceptual Art kuratierte, war ein Meilenstein der Geschichte von Sound als Medium der bildenden Kunst. Der Titel der Ausstellung, die auf Band aufgenommen und später bei KPFA Berkeley gesendet wurde, lautete Sound Sculpture As. 9 Künstler, darunter Alan Fish, das alter Ego von Tom Marione, trugen Arbeiten dazu bei, deren Grundprinzip Marione so erläuterte.
So, I was interested in a result of an action, see, like that. I make an action, and the action makes a sound. And then the sound becomes part of the work, part of the action, becomes the subject of the action.
Marioni war an Soundskulptur als Resultat einer Aktion interessiert. Ich vollziehe eine Handlung und die Handlung macht ein Geräusch und das Geräusch wird Teil der Arbeit und dieser Teil der Arbeit wird zum Gegenstand der Aktion. Seine eigene und Elm Fischs Handlung bzw. Soundskulptur für die Ausstellung Sound Sculpture As bestand darin, dass der Künstler auf eine hohe Leiter stieg und in den darunter stehenden Blechkübel pisste. Vorsorglich hatte er davor stundenlang Bier getrunken.
This piece, San Francisco, 1970.
Paul Kohs stellte für Sound Sculpture As rund um einen schmelzenden Eisblock 11 Mikrofone auf. Alle Aufnahmen der Soundskulpturen enthalten auch die Reaktionen des Publikums, beziehungsweise werden von diesem überlagert. So wurden sie auch im Radio gesendet.
The idea of the next piece, which is a recording by Richard Beggs of Paul Kohs's piece of sound sculpture, was that... Beggs was acting as his technician and also part of the event. In this case, was very theatrical because it involved Beggs manipulating the knobs on his equipment, his recording equipment, and there was 11 boom-type microphones all aimed at 2 25-pound blocks of ice. Paul Kohs is a conceptual artist in the purest sense. This piece. Was to record the sound of the ice melting, which with this equipment anyway, as elaborate as it was impossible to achieve, but everybody still tried to hear the sound of the ice melting, and of course everybody had their own idea of what it sounded like at that time.
And as you say, it was quite theatrical, because one very seldom sees 11 microphones aimed at anything, let alone two blocks of ice.
Right.
And it was quite beautiful. Did you get any good photographs of that event, by the way?
Yes, we do. And if I ever get together a little bit of money, I'm going to publish a catalog with photographs and a record of this, the same record from this, taken from this tape.
Great.
The sound show.
Let's listen to the sound of ice melting.
Marione betrachtete also Sound als ein Element, das als Material für Skulptur verwendet werden konnte und nur in der Zeit existierte und daher nicht statisch war. Von von einem ähnlichen Ansatz wie Tom Marioni, dem Sound als Resultat und Gegenstand einer bewussten, von der Künstlerin gesetzten Handlung, ging Ende der 70er Jahre die Österreicherin Renate Kotze aus, deren Abschlussarbeit an der Hochschule für angewandte Kunst optisch-akustische Aufzeichnungen waren und der dann bald auch Installationen folgten. Dabei tastete sie einen Raum der Galerie Necht St. Stephan mit dem Mikrofon ab. Oder bei einer anderen, da ließ sie ihre langen Haare über eine Plastikfolie schwingen. Ein Ausschnitt aus den optisch-akustischen Aufzeichnungen wurde 1978 in der Sendung Kunst heute auf Österreich 1 gesendet.
Also der Ausgangspunkt war ein Blatt Papier, auf dem gezeichnet wurde, und diese Töne oder Geräusche, die da entstanden sind, wurden aufgezeichnet auf Tonband. Dann wurde dann habe ich diese erste Tonspur über Kopfhörer abgehört und gleichzeitig noch eine Schicht auf das Papier gelegt und den Ton wieder aufgenommen, also die beiden zusammen kopiert. Und es wurde so lange fortgesetzt, bis die Oberfläche von dem Papier aufgeraut war und sich wieder zerrissen hat. Und der Ton ist dann ähnlich, also er ist sehr dicht und ähnlich wieder dem Ausgangspunkt, also das wäre in dem Fall die Stille, und das Papier ist dann ähnlich dem Ausgangspunkt, dem weißen Papier.
Das Ergebnis ist also ein einziges Blatt jetzt im optischen Bereich?
Ja, ein einziges Blatt, wobei die einzelnen Phasen fotografisch festgehalten wurden, und den Ton, da hört man also die Spuren, also jeder Ton enthält alle vorangegangenen, nochmals wieder, also es sind 10 einzelne Abschnitte.
Wir spielen Ihnen nun Ausschnitte aus den optisch-akustischen Aufzeichnungen von Renate Kotzer vor. Und zwar zuerst einen Ausschnitt aus der ersten Phase, in der auf das weiße Blatt Papier die erste Zeichnungsschicht aufgetragen wurde und auf das Tonband die erste Tonspur. Dann einen Ausschnitt aus der dritten Phase, wo auf dem Tonband bereits die akustischen Spuren von 3 Zeichnungen festgehalten sind. Und schließlich Ausschnitte aus der 10. und letzten Phase, in der sich die Oberfläche des Papiers ablöste und die Tonspuren sich nur noch schwer unterscheiden lassen.
Man sollte vielleicht noch hinzufügen, wie Renate Kotzer diese Zeichenschichten als Tonspuren festhält. Sie legt ein Mikrofon in die Lade ihres Arbeitstisches und nimmt so die Geräusche jeder einzelnen Zeichenbewegung auf. Bei den späteren Phasen hört sie über Kopfhörer das bisherige Tonmaterial ab. Dadurch wird die Zeichenbewegung der neuen Phasen von allen vorhergehenden beeinflusst. Hören Sie nun also Ausschnitte aus den optisch-akustischen Aufzeichnungen von Renate Kotzer. The
Für Wien wurde der aus Jugoslawien stammende Australier Dragan Ilic von der österreichischen Galerieleiterin Greta Ins am Ende der 70er Jahre in Chicago sozusagen entdeckt. Entdeckt als einer, dessen Arbeit Sound Sculpture zum Beispiel ein Resultat der Handlung des Zeichnens mit Bleistift war. Das war Sound Sculpture von Dragan Ilic aus dem Jahre 1979, eine Soundskulptur als Resultat des Zeichnens mit Bleistiften.
1973 beschrieb der italienische Kritiker Renato Barilli eine neue, spurenhinterlassende Kunst des Verhaltens, zu der die Land Art mit ihren Interventionen in die physische Umwelt genauso zählte wie eine Prozesskunst, die auf entmaterialisierte künstlerische Mittel zurückgreift, oder auf solche, bei denen die materielle Komponente wie Grafik, Sound oder Geste der konzeptuellen Komponente untergeordnet ist. Es handelt sich um Arbeiten, die Worte, Zahlen, Diagramme verwenden oder noch weniger greifbare Instrumente einsetzen, wie zum Beispiel die Telepathie.
Ein Beispiel dafür sind die von Tom Marioni in San Francisco entwickelten Drum Brushing Pieces, die einen wichtigen Strang seiner skulpturalen Auseinandersetzung mit Sound darstellen. Tom Marioni.
So over the years I developed doing different kinds of sound experiments and eventually arrived at making drumming pieces as a way to communicate information. And it became more complex the more I did it until eventually I tried to develop it as a psychic phenomenon so that I could hypnotize myself through a trance drumming like primitive cultures do to try to send pictures telepathically.
Die Schlagzeugbesen, die Tom Marioni bei seinen Drumming Pieces verwendet, erzeugen auf dem unterlegten Papier ein Bild des während und durch das Trommeln entstehenden skulpturalen Prozesses. Dieser Prozess hinterlässt seine Spuren auf Tonband. Die Drum Brushing Pieces wurden mit der Zeit immer komplexer. Schließlich betrachtete der Künstler das Trommeln als Möglichkeit, mit seinem Publikum auf eine besondere Art zu kommunizieren. Er versetzte sich während des Trommels in einen Trance-Zustand und versuchte so, dem Publikum auf telepathischem Weg Bilder zu übermitteln. Das war die zweite Folge einer sechsteiligen Sendereihe zur Ausstellung Replay, Anfänge internationaler Medienkunst in Österreich, die noch bis 6. August in der Generali Foundation im 4. Wiener Gemeindebezirk zu sehen ist. In der nächsten Replay-Sendung in 2 Wochen geht es um die künstlerische Auseinandersetzung von Schallplatten und Tonbandaufzeichnungen in den 70ern. Bis dahin haben Sie neben dem persönlichen Besuch der Ausstellung noch 2 andere Möglichkeiten, mit der Ausstellung in Kontakt zu kommen. Entweder übers Internet unter www.kunstradio.at oder, und diese Möglichkeit möchte ich Ihnen jetzt ganz besonders ans Herz legen, über das Poesietelefon. Zu hören gibt's dort Kurzhörstücke von Gerhard Rühm. Rufen Sie einfach an, zum Beispiel gleich jetzt unter
01 1 5 5 5.
Das war eine Sendung von Heidi Grundmann, Redaktion Elisabeth Zimmermann. Gesprochen haben Ursula Strubinski und Josef Schimmer. Präsentation Andreas Wolf, und der wünscht Ihnen jetzt noch eine gute Nacht und ein interessantes Hörstück am Poesietelefon.